Und wir freuen uns, dass wir jetzt exklusiv im Courtyard am schönen Maschsee in Hannover die beiden Kandidaten für die Stichwahl am Sonntag begrüßen dürfen. Auf der Zielgeraden des Wahlkampfes 2.0 quasi, Belit Onay für die Grünen und Eckhard Scholz, der unabhängige Kandidat, der für die CDU ins Rennen gegangen ist. Meine Herren, zunächst mal eine private Frage. Man munkelt, dass Sie seit einigen Tagen beim Du sind, stimmt das?
Also ich hatte es dem Belit Onay angeboten und wenn ich es richtig verstanden habe, hat er zugestimmt.
Ja, ich habe sehr dankend angenommen, habe mich auch darüber gefreut. Wir sind beim Du, genau.
Überhaupt fällt auf, dass der Wahlkampf sehr fair, sehr zivilisiert, ohne große Spitzen negativer Natur über die Bühne gegangen ist bislang. Gehört das zur Mentalität von Belit Onay und zur Mentalität von Eckhard Scholz?
Ja, ich bin davon überzeugt, das gehört zu unserer Mentalität. Wir haben das eigentlich die ganzen Monate so praktiziert. In den inhaltlichen Themen werden wir jetzt ein bisschen deutlicher. Das ist, glaube ich, auch völlig klar und nachvollziehbar. Wenn es um die persönlichen Dinge geht, da stehen wir beide, glaube ich, für einen sehr, sehr klaren und fairen Gedankenaustausch. Und ich sag mal, ich kann es so direkt sagen, da ist ja auch viel Respekt und Sympathie dabei.
Welche Rolle spielt, Herr Onay, dass wir jetzt schon historisch unterwegs sind, nach über 70 Jahren SPD? Viele haben vom Roten Rathaus gesprochen. Wird es definitiv eine einschneidende Veränderung geben?
Also das ist offensichtlich, dass es eine Veränderung geben wird. Es wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden jetzt am Sonntag. Aber insgesamt finde ich, trotz dieser Veränderung, auch der sehr schwierigen Lage, das hat Herr Scholz ja schon richtig gesagt, hatten wir, finde ich, die letzten Monate einen sehr fairen Wahlkampf. Einen Wahlkampf, der sich um Sachthemen oder auf Sachthemen konzentriert hat. Und ehrlich gesagt, das, was ich wahrnehme, auch von der Bevölkerung, ist, dass es sehr dankend angenommen wird. Also ich glaube, es ist kein Interesse auch in der Bevölkerung nicht, dass da irgendwelche Häme oder besonderen persönlichen Spitzen ausgetragen werden. Ganz im Gegenteil, man will die Antworten auf die Sachfragen hören und das haben wir, finde ich, in den letzten Monaten auch gut unter Beweis gestellt, dass das möglich ist.
Herr Scholz, es gab eigentlich nur einen Ansatz, den ich gefunden habe, wo Sie gesagt haben, da wurde geschlafen im Rat, da ging es um den Sozialwohnungsbau. Da sagen Sie, da müssen wir wieder besser werden. Ist das richtig?
Nein, ich war bezüglich der Themen rund um die Verwaltung erheblich deutlicher. Ich habe schon auf viele Defizite hingewiesen, die auch mittlerweile sichtbar sind. 6 Wochen Wartezeit auf einen Termin im Bürgeramt, das Erstellen einer Urkunde dauert mittlerweile viele, viele Wochen. Wir sehen viele Baustellen, die relativ unkoordiniert wirken. Bauanträge funktionieren nicht, also es gibt da erheblichen Nachholbedarf. Also da ist allerhand zu tun. Ich glaube, das ist jetzt auch wichtig, dass ein neuer Impuls kommt, dass da wieder Bewegung reinkommt, Motivation auch, diese Themen anzugehen und sie auch abzustellen. Die Menschen warten im Grunde auf Antworten. Und die Stagnation der letzten Monate, aus meiner Sicht, ist die offensichtlich und die muss natürlich aufhören.
Herr Onay, wie sehr wollen Sie da in die Offensive gehen? Worauf kommt es Ihnen an? Und man muss ja die verrücktesten Dinge im Wahlkampf machen. Wie sehr sind Sie da schon sozusagen jetzt auch auf dem Präsentierteller ein Stück weit unterwegs, um eben Werbung für sich zu machen?
Also so verrückt sind meine Ideen gar nicht, sondern sehr pragmatisch und sehr lösungsorientiert. Ich habe einen deutlichen Aufbruch für diese Stadt beschrieben. Den möchte ich umsetzen. Den möchte ich umsetzen, was gerade Klimaschutz, Umwelt, aber auch Verkehrs- und Mobilitätswende beispielsweise angeht, was die Frage von Wohnungsbau, bezahlbarem Wohnen angeht, also dass Wohnen kein Luxus mehr in dieser Stadt ist, aber auch was die Frage von sozialer Teilhabe, also Kinderarmut, aber auch Obdachlosigkeit, all das sind Themen, die ich häufig auch rückgespiegelt bekomme, die Menschen unter den Nägeln brennen, die ich selbst auch im Stadtbild, wenn ich rumkomme jetzt im Wahlkampf, selbst erlebe, viele Diskussionen, viele Fragen dazu. Insofern habe ich da meine klaren Ziele beschrieben und ich glaube, dass das die Lösungsansätze sind, diese Stadt auch weiterzubringen.
Gehen gleich noch ein bisschen ins Detail, was die Themenschwerpunkte angeht. Kurz noch zum Abschluss dieser Runde. Sie nehmen natürlich auch Hilfe in Anspruch von Annalena Baerbock und von Robert Habeck. Wie wichtig ist Ihnen das? Jetzt auf der Zielgeraden nochmal Abschluss im Expo-Wahl zum Beispiel mit Robert Habeck. Wie sehr freuen Sie sich drauf?
Also mir ist es wichtig, dass ich erstmal als Person hier vor allem zur Wahl stehe. Das habe ich in den letzten Monaten auch deutlich gemacht, glaube ich, mit meinen Inhalten, mit meinen Positionen. Nichtsdestotrotz bin ich grüner Kandidat. Das ist auch an meinen Themen, glaube ich, gut ablesbar. Ich habe mich sehr gefreut, dass Annalena Baerbock, selbst ja Hannoveranerin, hier auch beim Wahlkampf unterstützt hat. Wir waren mit ihr auf Kneipentour, hatten eine Wahlkampfarena sozusagen, wo wir so ein bisschen uns den Fragen des Publikums gestellt haben. Ich freue mich auch, dass Robert Habeck jetzt dabei ist. Ich glaube, dass das auch nochmal wichtig ist, um auch das große Ganze zu sehen, die kommunale Frage, die wir hier stellen, ob es das Thema Klima ist, da wird es ja besonders deutlich, hat natürlich eine globale Verantwortung, aber auch kommunale Antworten, die gegeben werden müssen. Und das kann man sehr gut, auch politisch, finde ich, sehr gut verzahnen.
Warum verzichten Sie auf Unterstützung aus Berlin, aus der Bundes-CDU insgesamt?
Ich würde gerne, bevor ich auf die Frage eingehe, kurz nochmal auch zu den inhaltlichen Themen Stellung nehmen. Zum Thema Umweltschutz, Mobilität habe ich einen sehr detaillierten Plan vorgelegt. Das ist eines der zentralen Themen, auch der Stadt Hannover. Eines der Themen, die in den letzten Jahren deutlich liegen geblieben sind, wo man hätte viel, viel mehr tun können. Das möchte ich gern tun, aber mit ganz konkreten, praktischen Maßnahmen, die auch umsetzbar sind. Das Thema Bauen, da sind die Positionen durchaus an vielen Stellen nicht so ganz unterschiedlich, ist ein zentrales Thema. Bezahlbare Mieten, bezahlbarer Wohnraum, auch da hätten wir erheblich mehr tun können. Da stottert im Grunde das System, es hätten viel mehr Wohnungen entstehen können. Wir haben noch Themen, die Herr Unner überhaupt nicht angesprochen hat. Das Thema Sicherheit und öffentliche Ordnung, was den Menschen unter den Nägeln brennt. Wir haben mittlerweile in Hannover eine Situation, in der sich nicht mehr alle Menschen sicher fühlen. Das möchte ich gerne ändern an der Stelle. Also insofern, da gibt es auch inhaltlich eine Menge Themen. Was mir noch wichtig ist, ein Thema, was wir im Wahlkampf viel zu wenig adressiert haben. Wir schlittern geradewegs in eine Rezession. Das ist das Thema Perspektive, Arbeitsplätze, weil da hinter dem Thema Arbeitsplätze steht Beschäftigung und im Grunde auch die Frage, wie wir Menschen eine Perspektive geben. Auf die Frage nochmal einzugehen, warum ich diese Unterstützung nicht so sehr in Anspruch genommen habe. Ich bin ja ein parteiloser Kandidat und werde von der CDU unterstützt. Und dieses Parteilose ist mir an der Stelle außerordentlich wichtig, zu sagen, ich trete ja an und ich werde nach meinen persönlichen Überzeugungen handeln. Kandidat der CDU durchaus auch gern, weil ich viele Positionen, gerade in der Kommunalpolitik, aber auch darüber hinaus durchaus teile. Ich finde die sehr vernünftig. Aber hier geht es jetzt um Hannover. Und da werde ich sicherlich meinen ganz eigenen Stempel setzen und meine ganz eigenen Positionen vertreten. Und ich meine, ich bin mittlerweile kein Küken mehr. Ich bin über 55 Jahre alt. Da hat man auch ein Profil entwickelt und das möchte ich dann auch in die Politik übertragen.
Der Auftrag ist klar für Billit Onay und für Eckhard Scholz. Die Zukunft gestalten in der Landeshauptstadt in Hannover. Ein großer Auftrag, wie ich finde. Aber natürlich auch eine spannende Herausforderung mit Blick auf die Stichwahl am Sonntag, wo alle Hannoveranerinnen und Hannoveraner noch einmal aufgerufen sind, natürlich auch wählen zu gehen. Auch das ist uns sehr wichtig. Zukunft der Mobilität, der nächste große Themenschwerpunkt hier in unserer Sondersendung. Da hatten wir ja diese Woche den Gipfel, was die E-Mobilität angeht. Wenn ich den Status quo als Maßstab nehme, weniger als 2% Zulassungen von E-Autos bislang in Deutschland. Es sollen ganz, ganz viele neue Ladesäulen dazukommen. Im Moment ist die Realität aber auch da noch ein bisschen anders geartet. In Hannover hinken wir auch, wie in vielen anderen Großstädten, noch ganz schön hinterher. Aber Herr Onay, da muss was kommen, da wird was kommen und wie packen Sie es an? Was sind Ihre Konzepte?
Also ich habe klar formuliert im Wahlkampf, dass ich eine Verkehrs- und Mobilitätswende möchte. Das ist einmal eine Frage, was den Klimaschutz angeht, was die bessere Luft in Hannover angeht, aber was auch den Platz angeht. Ich habe ja klar formuliert, dass ich eine autofreie Innenstadt möchte und ich glaube, damit haben wir eine gute Möglichkeit, zum einen zu gucken, wie können wir den Platz, den frei werdenden Platz innerhalb des Cityrings, also in der Innenstadt, neu gestalten, nutzbar machen für Kunst und Kultur, für Soziokultur, aber auch für Einzelhandel beispielsweise, also auch als Chance weiterzuentwickeln die Innenstadt. Und daraus lässt sich sehr gut auch runterdeklinieren, welche Bedarfe gibt es eigentlich. Ich habe ja vorgeschlagen, einen Dialogprozess bis 2030 zu führen, bis 2030, um mal zu gucken, was muss eigentlich geschehen, wo müssen wir, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, damit Menschen eben aufs Auto verzichten. Also ich möchte echte Alternativen schaffen zum eigenen Pkw und die Zahl der Autos dadurch im Idealfall reduzieren. Die E-Mobilität kann da ein Baustein sein, um vor allem bessere Luft zu bekommen. Auch da möchte ich deutlich sagen, E-Mobilität wird auch Platz wegnehmen. Also das ist auch eine Platzfrage, die sich natürlich damit weiterhin stellt, gerade in den Stadtteilen, Parksituationen. Das sind alles natürlich Probleme, die damit auch ein Stück weit einhergehen. Ich sehe, dass wir in Hannover eine gute Entwicklung haben, was die Ladesäulen angeht. Wir haben bis Ende nächsten Jahres 480 Ladesäulen, die mit EnerCity hier in der Stadt geplant sind. Das Problem übrigens nicht nur in Hannover mit der E-Mobilität ist ja nicht nur die Frage der Ladeinfrastruktur. Da haben wir eigentlich mittlerweile fast ein gutes Verhältnis. Das Problem ist, dass die Automobilindustrie mit der Produktion überhaupt nicht nachkommt. Auch beispielsweise VW hier in Niedersachsen hat da den Trend leider verschlafen. Und ich bin froh, dass man jetzt den Trend erkannt hat und versucht, da hinterherzukommen.
Herr Scholz, als langjähriger Manager bei Volkswagen Nutzfahrzeuge hier am Standort, auch in Hannover, wie können wir es schlau angehen, diese Problematik?
Vorweg möchte ich mal schicken, es ist eine neue Rolle, über die wir uns hier unterhalten. Es ist die Rolle des Oberbürgermeisters, der ja zur Wahl steht. Und der hat natürlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge als ein früherer Automobilmanager.
Deswegen habe ich aber früherer vor.
Ja, also ist aber insofern wichtig, dass wir bezüglich der Mobilität vor uns einen großen Veränderungsprozess haben. Ich glaube, das ist außer Frage, dass wir das Thema Umwelt an der Stelle jetzt auch mit praktischen Maßnahmen unterlegen müssen, damit echt etwas passiert, ist auch klar. Da gibt es natürlich viele Ansätze rund um den Radverkehr, rund um den ÖPNV. Was ich einfach nicht möchte, ist weiter mit Verboten zu arbeiten, weil ich sage, verbieten, das ist immer so eine schöne Thematik. Und ehrlich gestanden, meine größte Problematik mit der autofreien Innenstadt ist eigentlich an der Stelle, dass es mir viel zu plakativ ist. Wir haben nicht einmal gesagt, was es wirklich vom Aufwand bedeutet. Das sind ja dramatische finanzielle und strukturelle Eingriffe in den Kern dieser Stadt. Wir haben das mit dem Einzelhandel noch nicht zu Ende diskutiert, was das bedeutet. Und das größte Problem wäre, wenn wir am Ende eine autofreie Innenstadt hätten, aber die CO2-Thematik, also die CO2 nicht weiter reduzieren. Lassen Sie mich nochmal zum Thema Elektromobilität etwas sagen. Elektromobilität ist für uns von zentraler Bedeutung, auch hier in Niedersachsen. Wenn das jetzt nicht funktioniert mit der Elektromobilität, haben wir sowohl in Hannover als auch in Niedersachsen ein Riesenproblem, auch mit der Beschäftigung. Da haben jetzt viele Unternehmen auf diese Karte gesetzt. Und jetzt müssen wir natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit das dann auch funktioniert. Und eins ist auch klar, ein Elektrofahrzeug ist bezüglich der Emissionen etwa auf dem halben Niveau von einem Verbrennungsfahrzeug. Das ist schon mal, also in den Gesamtemissionen inklusive Herstellprozess. Und lokal ist es emissionsfrei. Das ist schon ein Schritt. Ich würde mir beim Thema Elektromobilität allerdings noch mehr Fortschritte auch bei der Rohstofferzeugung, bei den Rahmenbedingungen wünschen, damit das auch so ein bisschen aus der Negativdiskussion rauskommt, die wir ja jetzt schon wieder führen.
Aber wie schaffen wir denn, es in unser Bewusstsein reinzubekommen? Über die Werbung beispielsweise. Wir haben schon Prämien, die jetzt nochmal nach oben korrigiert werden sollen. Also es gibt Zuschüsse ohne Ende und trotzdem sind die Zulassungen so gering. Es sollen Parkplätze angeschafft werden. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, die vielleicht aber am Ende die Torte nicht komplett machen, oder?
Ja, wobei ich glaube, der entscheidende Punkt sein, dass Elektromobilität bezahlbar wird. So, und wenn jetzt das ganze Thema in die Großserie geht, Angebote für unter 30.000 Euro kommen, dann wird es auch zumindest für viele Menschen auch erreichbar.
Aber
und dann,
jeder Zweite oder Dritte glaubt ja gar nicht daran, dass er zuverlässig von Hannover beispielsweise nach Hamburg kommt, ohne nachladen zu können, irgendwie unterwegs.
Ja, ich sage mal, wir reden dann zukünftig über Reichweiten von 500 bis 600 Kilometern. Das ist schon mal ein Riesensprung. Und wenn dann die Ladeinfrastruktur kommt, dann ist es für viele schon eine Alternative. Übrigens auch eine sehr gute.
Aber wir sind zu spät dran, wenn ich Sie nochmal unterbrechen darf.
Ja, das ist ja immer das Henne-Ei-Prinzip. Und ich sage mal, wir sind jetzt hier in der Kommunalpolitik. Wir müssen jetzt eigentlich die Voraussetzungen schaffen mit den Gegebenheiten, die wir haben an der Stelle. Klar, jetzt sind wir irgendwo, wir sind mit vielen Klimamaßnahmen zu spät dran. Insofern müssen wir an der Stelle aufholen, aber auch gerade hier in Hannover müssen wir jetzt die Weichen stellen für das, was kommt. Und insofern, jetzt wird es mal Zeit, ein bisschen konkret zu werden.
Herr Unner,
also
im Moment reden wir doch nur über E-Bikes und E-Scooter, oder? Die so ein bisschen bei Partywochenenden eine Rolle spielen, um ein bisschen von A nach B zu kommen als Taxiersatz.
Ja, nicht die E-Bikes, aber vor allem die E-Scooter, da gebe ich Ihnen recht, die nehme ich auch so wahr, dass sie nicht wirklich ein elementarer Baustein zurzeit jedenfalls der Mobilität hier in Hannover sind, sondern ein bisschen als Freizeit- und Spaßaktivität genutzt werden. Ich wollte aber nochmal zu der Frage, sind wir zu spät dran? Also das ist, oder vielleicht nochmal die Frage der autofreien Innenstadt. Das ist keine Verbotsdebatte, das ist eine Chancendebatte. Wir sehen ja jetzt schon in der Innenstadt, wenn man sich die Fußgängerzone mal anschaut, Bahn, also dieses Eck, Bahnhof, Kröpke, Steintor. Das ist eine der wirtschaftsstärksten Fußgängerzonen in Hannover unter den Top 5. Da wird richtig viel Umsatz gemacht. durch den Einzelhandel, auch durch die Fußgängerzone. Die Listermeile, ein anderes Beispiel, wo mittlerweile durch die Verkehrsberuhigung eine sehr hohe Lebensqualität entstanden ist, auch für den Einzelhandel, für Menschen, die dort verweilen. Es geht nicht darum, ob man es macht, sondern wie man es aufzieht. Und deshalb möchte ich bis 2030 eben eine entsprechende Diskussion auch mit dem Einzelhandel führen. Auch der ist übrigens mittlerweile sehr, sehr offen, weil er erkennt, wir müssen gerade zum Onlinehandel auch eine echte Alternative bieten, eine Konkurrenz schaffen, eine Wohlfühlzone schaffen, auch in der Innenstadt. Und gerade mit Verkehrsberuhigung kann man natürlich auch neu gestalten, auch die Altstadt zum Beispiel stärker auch einbinden an die Innenstadt und da tatsächlich eine gute Entwicklung auch voranbringen. Das andere ist das Thema, haben wir die E-Mobilität verschlafen? Und ich glaube, auch da muss man gucken, muss man mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen tatsächlich auch Anreize schaffen. Wir sehen es ja in vielen Ländern, dass gerade auch mit Quoten gearbeitet wird, wo dann die E-Mobilität natürlich auch eine gewisse Förderung erhält und auch eine Attraktivität. Aber das andere Beispiel ist, dass wir ja hier in Niedersachsen oder auch in Hannover ja schon, wenn man sich mal DHL anschaut, die Caddies, mit denen die gerade die E-Caddies, mit denen die gerade die Post austragen oder die Pakete austragen. Da gab es ja hier in Niedersachsen auch Projekt oder in Hannover, eine solche, den E-Caddy, also den VW-Caddy hier zu elektrifizieren. Das hat man leider völlig verschlafen. Es ist bitter, dass wir jetzt eine Firma aus Nordrhein-Westfalen haben, die für DHL eben diese E-Fahrzeuge eben produziert und da eben die Sahne abräumt.
Herr Scholz, ganz kurz, beim Wahlergebnis ist schon aufgefallen, dass City-like die Grünen gewählt wurden und Speckgürtel die CDU gepunktet hat. Hängt das alles damit zusammen?
Auch auf die Frage gehe ich gern ein. Nur an der Stelle mal ein bisschen den Kontext richtig ordnen. Die Automobilindustrie ist damit konfrontiert, dass es bei CO2-Nichterreichung, also da gibt es Gesetze, hohe Strafzahlungen gibt.
Absolut.
Die Folge dieser Strafzahlung ist, dass sie mindestens einen Anteil von 20-30% elektrischer Fahrzeuge in den nächsten Jahren auf die Straße bringen müssen. Nur mal um das, was Herr Unai dazu gesagt hat, etwas zu korrigieren und in den richtigen Kontext zu bringen. Also die Automobilindustrie ist vom Gesetzgeber hier gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, ist auch kein Thema, was ich noch diskutieren möchte. Thema Infrastruktur ist für mich nochmal ein Thema. Ich weiß nicht, woher Herr Ohner diese optimistische Einschätzung des Einzelhandels hier in Hannover nimmt. Wir haben Umsatzeinbrüche in den letzten Jahren, im Wesentlichen durch den Onlinehandel von 20%. Viele alteingesessene Geschäfte kämpfen um die Existenz. Wir haben mehr und mehr auch eine geschäftliche Monokultur. Also ich sehe da schon sehr, sehr kritische Entwicklungen, die wir außerordentlich sensibel begleiten müssen, damit wir nicht noch weiter quasi nur noch die großen Ketten in der City haben und im Grunde das, was diese Stadt attraktiv macht und ausmacht, dass das mehr und mehr auf der Strecke bleibt. Ich sehe da große Risiken an der Stelle und insofern müssen wir das tatsächlich mit dem Einzelhandel gestalten. Um auf die Frage mal einzugehen, das Thema, wo generieren wir eigentlich unser Wählerpotenzial? Ich meine, das, was in Stadtnähe läuft, da hat ja Herr Ohner im Grunde seine Hochburgen, um das mal, und der Gürtel drumherum, da konnte ich ja die Wähler erreichen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, welche Bewohner, also was für ein Klientel da ist. Das sind viele Jugendliche, junge Menschen in Linden, das sind viele, also da ist ja im Grunde eine sehr, ich nenne das mal sehr positiv, meine ich auch so positiv, eine sehr bunte Welt, während darum natürlich vieles eher ländlich geprägt ist und insofern eine deutlich konservativere Wählerschicht. Das ist übrigens auch eine spannende Aufgabe.
So, wir waren eben beim Thema, wo haben beide ihre Stimmen generiert im ersten Wahlgang. Wird natürlich auch spannend zu beobachten sein, wer möglicherweise mehr Stimmen mobilisieren kann von der SPD. Herr Ohner, Sie wollten aber direkt nochmal darauf eingehen, was Herr Scholz gerade gesagt hat. Ich habe es gesagt, die City war grün, der Speckgürtel mehr oder weniger CDU-lastig unterwegs beim ersten Wahlgang. Was war Ihr Ansatz? Worum ging's?
Also ich glaube, es ist schon eine wichtige Erkenntnis, dieses Ergebnis. Ich glaube, für mich ist es sehr, sehr wichtig und das habe ich den ganzen Wahlkampf über gesagt, das gilt für mich auch weiterhin, wenn ich Oberbürgermeister sein sollte, dass ich ein Oberbürgermeister für alle Menschen in dieser Stadt sein möchte. Egal, ob man in Isernhagen wohnt, Süd oder in Linden oder Stöcken. Wichtig ist für mich, dass man diese Stadt wieder zusammenführt. Diese Stadt darf weder gesellschaftlich noch sozial auseinanderdriften. Ich glaube, glaube, das ist eine der großen Herausforderungen.
Im Moment ist es aber ein bisschen so, ne?
Naja, also die politischen Ergebnisse lassen das erahnen. Ich bin froh, dass wir eine sehr gesunde, gute Struktur in dieser Stadt haben, sowohl gesellschaftlich als auch politisch, dass die extremen Rechte zum Beispiel hier keine großen Erfolge einfahren kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass sich diese Stadt demokratisch, klar demokratisch bekennt, auch die Gesellschaft. Wichtig wird aber sein, alle Fragen eben auch nicht nur für bestimmte Bereiche zu denken, also oft die Mobilitätsfrage immer sogar nicht nur am Stadtrand Halt zu machen, sondern in die Region hineinzudenken. Wir haben ja viele Pendlerinnen und Pendler, die wir mitdenken müssen, die jeden Morgen ein- und auspendeln oder jeden Abend dann wieder auspendeln. Das heißt, wir müssen als Region, als Stadt gemeinsam das denken und das wird die große Herausforderung für den Oberbürgermeister, ein Oberbürgermeister für alle Menschen in dieser Stadt zu sein.
Da gehen Sie wahrscheinlich mit, Herr Scholz, oder?
Ja, absolut. Das ist sehr treffend formuliert. Ich habe ganz bewusst auch im Wahlkampf an jeder Podiumsdiskussion teilgenommen, auch wenn es nicht mein potenzielles Wählerklientel war, einfach um mich zu zeigen, mich auf die Diskussion einzulassen. Das Zusammenbringen der gesellschaftlichen, sagen wir, Schichten in Hannover. Ich glaube, das ist wirklich eine unglaublich spannende, aber auch unheimlich wichtige Aufgabe. Und da ist es tatsächlich so, dass das ist natürlich zum Teil fundamental unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge gibt, unterschiedliche Grundhaltungen und einerseits, sagen wir, erwarten gerade die jungen Generationen wirklich Veränderungsprozesse, die sie auch erkennen, dass sie wirklich sehen, wir haben das endlich begriffen, dass etwas hier passiert, auf das wir konsequent reagieren müssen. Dazu gehört Mobilitätswende, dazu gehört ein anderer Umgang mit Ressourcen. So, und da ist mir wichtig, auch in Richtung dieser Menschen klare Signale zu geben. Auf der anderen Seite sage ich natürlich genauso deutlich, wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Kind beim Bade ausschütten, weil wir haben natürlich auch einen Wohlstand in dieser Stadt, den wir halten wollen und den wir auch brauchen, um wiederum genug Geld zu haben, um in die Zukunft investieren zu können und auch Menschen, die im Moment abgehängt sind, denen wieder eine Perspektive zu geben. Also da haben wir wirklich eine ganz zentrale Aufgabe und da stellt sich eigentlich die Frage, wie wir diese Aufgabe angehen, aber ich sehe das absolut so.
Stichwort junge Menschen, bezahlbare Mieten. Wohnungsnot ist durchaus ein Thema auch in dieser Stadt. Wie kann man da diese Thematik möglichst schnell und vor allen Dingen auch schlau anpacken? Denn es muss ja was passieren. Nur drüber zu reden reicht nicht. Sie haben gesagt, es können in kürzester Zeit 10.000 Wohnungen entstehen. Da muss auch wahrscheinlich der Bürokratieapparat ein bisschen entschleunigt werden, oder?
Ich kenne ja die Themen sehr, sehr gut, auch von meinen Kindern. Meine jüngste Tochter wohnt in Hannover. Wir haben das jetzt x-mal durchgespielt und eigentlich in jeder größeren Stadt mit derselben Problematik. Die ist in Hannover mittlerweile sehr, sehr akut. Und es ist tatsächlich so, es muss einerseits Wohnraum entstehen, es muss natürlich auch bezahlbarer Wohnraum entstehen. Da geht es einerseits um Wohnungen mit Sozialbindung, die wir erhalten müssen. Und es werden ja, wenn neue Wohnungen geschaffen werden, gehen ja auch 30% in die Sozialbindung. Das ist gut und richtig. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, 70% der Wohnungen geht in den freien Markt. Die sind dann leider relativ teuer, weil die ja wiederum die 30% gegenfinanzieren müssen. Dazwischen müssen wir Angebote schaffen. Darum haben wir beispielsweise auch über die Hannover gesprochen, Kapitalerhöhung, um auch selbst aktiver zu werden beim Bauen und erstellen neuen Wohnungen. Aber ich glaube, die Verwaltung selbst kann da auch Riesenbeiträge leisten. Die Baugenehmigungen dauern einfach viel, viel länger als in jeder anderen Stadt.
Genau. Das meinte ich.
Ja, und das muss man natürlich ändern. Das ist wirklich eine mittlere Katastrophe und das kann man auch nicht schönreden.
Herr Unner, er sagt Lücken schließen, Sie sagen auch höher bauen. Müssen wir uns das dann vorstellen wie in Dubai, oder?
Also zunächst einmal müssen wir gucken, dass wir, also diese 10.000 Wohnungen, von denen Sie sprachen, das ist ja Teil des Wohnungsbauprogramms der Stadt bis 2025, diese Wohnungen zu bauen. Das ist das Baurecht ja schon geschaffen für diese 10.000 Wohnungen. Die Realisierung, da hapert es tatsächlich noch. Da sind gerade mal ein bisschen mehr als ein Drittel vielleicht wirklich gebaut worden. Und das wird das Entscheidende sein, das schnellstmöglich umzusetzen. Aber gleichzeitig ist es auch so, es reicht eben nicht nur zu bauen, sondern auch die Frage, wie gebaut wird, muss beantwortet werden. Der Anteil an Sozialbindung ist entscheidend, aber es muss auch für mittlere Einkommen tatsächlich auf Wohnungen geschaffen werden. Das höre ich allenthalben, dass genau dieses Klientel tatsächlich unter die Räder kommt bei der Wohnungssuche, dass da die Engpässe entstehen. Und da ist Hannover, unsere kommunale Wohnungsbaugesellschaft, natürlich eine Möglichkeit, wo die Kommune noch viel stärker als Akteurin auch auf den Wohnungsmarkt drängen kann und auch sollte, da die Gewinnausschüttung zu unterlassen, also bei Hannover Geld stärker zu belasten, das Kapital zu erhöhen, um da die Möglichkeiten zu schaffen. Und gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, wir haben in Hannover auch eine Flächenkonkurrenz. Also wir haben nicht endlos Flächen hier. Deshalb wird es, auch das treibt den Preis im Übrigen in die Höhe, auch neben der Zins- und Kreditsituation, die wir haben. Es ist viel zu viel Geld einfach auf dem Markt, sodass auch viel in Immobilien investiert wird. Das heizt den Markt insgesamt hoch. Und ich glaube, die Kommune muss stärker auch das Vorkaufsrecht nutzen, um selbst Grundstücke zu erwerben und aufzubereiten für Gewerbe, für Wohnungsbau, um eben auch stärker eine Hand drauf zu haben, was die Preissituation angeht, aber auch die Wohnungsgestaltung. Auch das ist übrigens Sozialpolitik, nämlich eine gesunde Durchmischung in neuen Quartieren, in Stadtteilen, zahlt sich mittel- und langfristig aus.
Mich irritiert immer tatsächlich, dass man oft hört, dass Mietpreise bei Mieterwechsel aus privater Hand um ein Drittel steigen. Das ist natürlich eine Geschichte, die müssen wir anpacken, oder? Auch da ist irgendwie der Apparat gefordert.
Völlig richtig. Es gibt ja rechtliche Rahmenbedingungen, die wir uns anschauen müssen. Wir haben das, also auch ein anderes Beispiel ist das Zweckentfremdungsgesetz, also spekulativer Leerstand zum Beispiel in Hannover. Da haben wir jetzt von Landesseite die Möglichkeit, dass die Kommune da Zweckentfremdung auch unterbindet, also spekulativen Leerstand unterbindet und diese Wohnung wieder zurückholt auf den Wohnungsmarkt. Und gleichzeitig ist natürlich auch entscheidend, dass die Mietpreisbremse nicht auch, also dass die Bundesregierung sich das auch tatsächlich nochmal neu anschaut, wie, welche Löcher gibt es da, welche Ausnahmen gibt es da, sind die so eigentlich okay oder muss man da tatsächlich gucken, dass die Preise, so wie in Hannover und vielen anderen Städten ja leider auch, tatsächlich in die Höhe schießen und für viele nicht mehr bezahlbar sind.
Herr Scholz, konkret bürokratietechnisch, was kann sich dann schnell ändern, wenn Sie Oberbürgermeister werden? Ich denke da zum Beispiel ja auch an die Elektromobilität, wo es teilweise 8 Monate dauert, bis man den Zuschlag bekommt.
Was man einfach wissen muss, dass natürlich der Löwenanteil der Bautätigkeiten getragen wird durch Privatmenschen, Familien, Einzelpersonen, auf der anderen Seite natürlich auch von also Unternehmen, Institutionen, die investieren in den Wohnungsbau. Der weitaus geringere Anteil wird natürlich über städtische Unternehmen getragen und da braucht es einfach auch ein investitionsfreundliches Klima. Und ich glaube, dass gerade bei Familien auch die Unterstützung noch größer werden sollte. Wir brauchen Familien in dieser Stadt. Ich möchte nicht, dass uns die Familien ins Umland verlassen. Das ist im Moment ein Trend, der immer deutlicher sich abzeichnet, der mir große Sorgen macht. So, und ich glaube, da müssen wir einfach gute Rahmenbedingungen schaffen. Und auf der anderen Seite können wir da wirklich auch als Kommune drauf reagieren. Da haben wir durchaus viel in der Hand. Das Thema Flächenerschließung ist eines der Themen, über die wir da reden, wo ich auch vorgeschlagen hatte, dem Beispiel Mönchengladbach zu folgen. Die haben wirklich ein städtisches Unternehmen, welches nichts anderes macht, als Flächen zu erschließen, also zu kaufen, zu erschließen und wiederum in den Markt zu geben, damit dann auch die Voraussetzungen geschaffen werden. So ein Unternehmen hat einen großen Vorteil gegenüber einer Kommune, ist einfach viel schneller und kann unter Marktgesichtspunkten arbeiten. Ein Thema, was mir an der Stelle noch wichtig ist, wir müssen natürlich beides schaffen. Wir müssen Voraussetzungen für Wohnraum schaffen, aber auch für Gewerbeflächen. Weil ich sage mal, die Menschen kommen nach Hannover nur dann, wenn sie auch Arbeit haben. Und auch die nächsten Generationen wollen wieder Perspektiven haben. Also müssen wir an beide Themen denken und da müssen wir wieder in die Offensive gehen. Wir müssen als Kommune dort aktiver werden, um auch entsprechende Angebote zu schaffen.
Es wartet viel Arbeit auf die beiden oder auf einen der beiden, denn es kann ja nur einen geben am Sonntag bei der Stichwahl um den wichtigsten Job im Rathaus von Hannover. Da wird es darum gehen, die SPD zu beerben. Nach über 70 Jahren wird sich das Verhältnis im Rathaus ändern. Nicht mehr SPD, sondern entweder die Grünen oder Eckhard Scholz, der für die CDU ins Rennen gegangen ist. Herr Scholz, letzte Umfrage aus dieser Woche, 56% Ohnei, 44% Scholz. Sie sind quasi der Herausforderer, was den Sonntag angeht. Wie punkten Sie auf den letzten Metern?
Wir haben für die letzte Woche uns ein Riesenprogramm vorgenommen. Es wird die intensivste Wahlkampfwoche sein. Und es wird jetzt darum gehen, alle Wählerinnen und Wähler zu motivieren, jetzt zur Wahl zu gehen und uns die Stimme zu geben. Ich glaube, inhaltlich haben wir alle Themen sehr, sehr gut besetzt. Da ist wirklich unglaublich viel passiert. Ich habe alle Themen klar rübergebracht. Aber jetzt geht es darum, wirklich alle nochmal zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Ich bin an der Stelle immer noch super zuversichtlich, dass wir die Menschen erreichen können, weil es ist tatsächlich jetzt eine Gretchenfrage, die zu stellen ist. Will man eine wirkliche Veränderung in Hannover oder will man im Grunde eine, sage ich mal, Fortsetzung der bisherigen Politik nur mit einem in Häkchen grünen Oberbürgermeister? So, und das will ich ruhig mal an der Stelle auch ein bisschen deutlicher zuspitzen. Wenn man hier einen Veränderungsprozess will, für den ich stehe, dann sollte man sich auch gut überlegen, wo man das Kreuz ja an der Stelle am Wochenende setzt.
Herr Unner, die FDP hat klar gesagt, wir empfehlen, Eckhard Scholz zu wählen. Die SPD hat eine Empfehlung ausgesprochen in dieser Woche, Sie, also die Grünen, zu wählen. Natürlich ist das Lager der SPD größer. Das assoziiert automatisch, dass es möglicherweise in Richtung der Umfrage gehen kann. Wie kämpfen Sie trotzdem darum, dass möglicherweise es noch deutlicher wird?
Also zunächst einmal ist eine Umfrage und kein Wahlergebnis. Das ist eine Stimmung. Und in dieser letzten Woche, in den letzten Tagen wird es darum gehen, diese Stimmung auch in Stimmen umzuwandeln. Das war vorher nicht anders. Die letzte Woche ist sehr intensiv auch für mich. Ich bin von morgens bis abends unterwegs, versuche Menschen zu erreichen, zu sprechen, zu mobilisieren. Sowohl Wählerinnen und Wähler, die mich beim ersten Wahlgang schon gewählt haben, aber auch Menschen, die vielleicht die SPD oder andere Parteien gewählt haben. Auch mit denen versuche ich ins Gespräch zu kommen, auch da zu überzeugen, wofür ich stehe und dass ich einen Aufbruch in dieser Stadt möchte. Ich habe die Themen auch in den letzten Monaten sehr klar benannt, auch die meine Lösungsansätze, wo ich diese Stadt hinführen möchte, wie ich diese Stadt zu einer Vorreiterin in vielen, vielen Bereichen machen möchte. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass da viele Menschen, die beim ersten Wahlgang vielleicht eine andere Partei gewählt haben, viele Schnittmengen auch zu meinen Punkten und meinen Inhalten finden können und sehen, gerade was soziale Themen angeht, Klimapolitik, Verkehrspolitik, aber auch viele andere Bereiche.
Wichtig ist vor allem wählen gehen am Sonntag, denn es ist Demokratie. Demokratie will gelebt werden und deswegen sollten wir auch am Sonntag alle wieder unser Kreuzchen machen. Jetzt wollen wir den beiden nochmal so ein bisschen privat auf den Zahn fühlen. Herr Scholz, ich fange mal bei Ihnen an. Ganz provokant gefragt, kurz auf den Punkt. Was wäre Eckhard Scholz im Wahlkampf ohne die langjährige, zuverlässige, gute Arbeit bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover? Sie haben gesagt, Sie brauchen in Anführungsstrichen keine Unterstützung aus Berlin. Auch das überspitze ich ein bisschen. Der Name Scholz ist bekannt in Hannover. Ist das ein großes Fund für Sie?
Also mir persönlich ist das sehr wichtig, weil es auch eine Bekanntheit ist unter ganz anderen Vorzeichen und Überschriften. Normalerweise ist ein Mensch, der so eine Aufgabe als Vorstandsvorsitzender übernommen hat, wird für irgendwelche wirtschaftlichen Erfolge gefeiert oder für gute Quartalszahlen. Aber das, was mich hier in Hannover besonders stolz gemacht hat, war die Reaktion und die Unterstützung, die ich aus der Belegschaft gewonnen habe. Und von dieser Belegschaft wurde ich hier in Hannover getragen. Also die, die da täglich ins Werk fahren, ihre Arbeit machen müssen, die am Band stehen und im Grunde, sag mal, in der Mühle auch sind. Und bei denen habe ich großes Vertrauen genossen. Die haben mich unterstützt, die haben mich getragen und die haben mich dann, als ich gegangen bin, auch sehr emotional verabschiedet. Und das ist schon für mich ein riesen Rückenwind und ein tolles Vertrauen. Und genau das wäre ja auch mein Anliegen, wenn ich als Oberbürgermeister gewählt werden würde, nämlich jetzt hier in der Verwaltung in Hannover die Menschen für mich zu gewinnen, für die Ideen, für all das, was vor uns liegt, sie zu begeistern, teamorientiert zu arbeiten, Vertrauen zu schaffen, die Zukunftsthemen miteinander anzugehen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Das würde mir einen Wahnsinn Spaß machen.
Herr Unner, provokant weitergemacht. Was wären Sie ohne die super Ergebnisse der Grünen auf Bundesebene in den letzten Monaten?
So provokant ist die Frage gar nicht, weil ich glaube, das ergänzt sich sehr gut. Das ist eine Personenwahl, klar, hier die Oberbürgermeisterwahl in Hannover. Aber das sehe ich gerade auch im Wahlkampf, auch in den letzten Monaten, dass die Themen, die auf dem Tisch liegen, die vielen Menschen unter den Nägeln brennen, die Zukunftsthemen, die von den Menschen ausgemacht werden, häufig eben auch die grünen Themen sind und die Grünen die besten Antworten haben. Und ich glaube, ich als Person kann die grünen Themen, die Inhalte sehr gut auch und authentisch auch rüberbringen. Ich stehe dafür, für eine weltoffene, solidarische Stadtgesellschaft, für eine klimafreundlichere Stadt, für eine Stadt, die eben auch bezahlbares Wohnen möglich macht, auch soziale Angebote schafft. Und das möchte ich eben auch umsetzen. Und ich glaube, vielen Menschen ist deutlich geworden, dass ich das glaubhaft und ernst meine und glaubhaft auch umsetzen kann.
Ihre Kampagne, was die Plakate angeht, sagt unter anderem Time to Wander, sagt aber auch, wer regieren will, sinngemäß Journalismus zuhören können? Ganz entscheidende Bausteine?
Absolut. Also für mich ist es sehr wichtig, dass das hat mir so ein bisschen die Analyse der letzten Jahre auch deutlich gemacht, dass häufig zwar zugehört worden ist, dass es gute Formate gab, wo Bürgerinnen und Bürger unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sich einbringen konnten, ihre Ideen artikulieren und äußern konnten, aber dass das häufig nicht in einer echten Entscheidung gemündet ist. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, zu sagen, wo die Reise hingehen soll, dass es eine klare politische Linie gibt, einen klaren politischen Kompass. Aber es ist sehr, sehr wichtig, auch Stadtgesellschaften und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen eben auch mitzunehmen und eben auch zuzuhören, auch als Oberbürgermeister. Das ist das Entscheidende. So lebt, davon lebt Demokratie, davon lebt eine gute Verwaltung, davon lebt Politik, dass man eben auch den Bezug zu den Bürgern und Bürgern nicht nur im Wahlkampf, sondern auch in den nächsten Jahren als Oberbürgermeister hat. Und ehrlich gesagt habe ich das als Landtagsabgeordneter schon immer gemacht und davon massiv profitiert. Und das möchte ich auch als Oberbürgermeister fortsetzen.
Herr Scholz, Ihre Kampagne hat vom ersten Tag an darauf abgezielt, auch den Familiengedanken zu pflegen, zu transportieren, nach außen zu tragen. 5 Kinder, 4 Enkel, 1 Plan. Eines der Plakate, das noch immer natürlich an beliebten Ecken in Hannover zu sehen ist. Ganz wichtig für Sie?
Sehr, sehr wichtig, weil dahinter steht ja eine Botschaft. Dahinter steht die Botschaft, dass mir Familie wichtig sind, dass mir meine Kinder, Enkelkinder wichtig sind und dass ich alle Themen rund
um... Die teilweise auch mit im Wahlkampf waren, Ihre Frau sowieso?
Meine Frau, ich sage mal, mit Kindern und Enkelkindern, die müssen selbst entscheiden, ob sie da, sagen wir mal, an der einen oder anderen Stelle aktiv werden. Aber das ist mir einfach wichtig, weil ich natürlich all die Themen rund um die Familie kenne, sagen wir mal, Kindergärten, Schulen, Ausbildung, Studium, das habe ich alles schon mal mitgemacht. Das ist ein ganz wichtiger und reichhaltiger Erfahrungsschatz. Dann kann man auch bestimmte Themen auch entsprechend einschätzen. Ohnehin ist ja das etwas, was ich auch immer wieder herausarbeite, dass ich sage, diese Stadt braucht jetzt auch Führung, die braucht viel Erfahrung, damit diese Stagnation auch beendet wird. Weil wir haben tatsächlich viele, viele Themen, wo wir eigentlich wissen, wohin die Reise gehen muss. Also wir haben kein Erkenntnisproblem, aber wir haben ein akutes Umsetzungsproblem. Und das muss man einfach in seinem Leben dann auch mal gemacht haben, das muss man verantwortet haben, um dann auch die richtigen Weichen zu stellen. Das erfordert nämlich nicht nur nette Gespräche, sondern ab und an auch ganz konkrete Entscheidungen.
Was ist so konkret hängen geblieben im Wahlkampf? Wie oft haben Sie sich auch vielleicht getroffen auf Podiumsdiskussionen? Noch zweistellig, ja, oder?
Ja, 30 Mal könnten es sein. Also wir haben uns sehr, sehr häufig getroffen. Es gab Zeiten, da haben wir uns, glaube ich, häufiger getroffen als unsere Ehepartner. Und ich habe ja mal an anderer Stelle gesagt, zu bestimmten Fragen wissen wir nicht nur die Antworten, sondern zum Teil auch die Mimik des jeweils anderen. Das war schon sehr intensiv.
Wahlkampf ja für Sie so in dem Sinne auch eine neue Erfahrung. Was haben Sie so insgesamt mitgenommen? Natürlich kennen Sie den Rat und sind auch im Landtag unterwegs. Auch als innenpolitischer Sprecher mitunter Migration, ein großes Thema für Sie im Landtag. Aber das ist schon eine neue Erfahrung gewesen, oder?
Also klar, hier steht die Person natürlich absolut im Mittelpunkt. Man ist eine Personenwahl, man ist ganz anders auch in der Stadt unterwegs. Also ich kenne diese Stadt, ich lebe hier, das ist meine Heimat, aber ich habe diese Stadt auch nochmal neu kennengelernt. Also das ist für mich, dieser Wahlkampf war da sehr, sehr lehrreich tatsächlich auch. Also für mich auch nochmal ein sehr schöner Einblick, auch in unterschiedliche Bereiche, auch in unterschiedliche Diskussionen. Und ehrlich gesagt, für mich auch ein super, eine sehr schöne Erkenntnis auch für meine spätere Arbeit dann als hoffentlich Oberbürgermeister, auch diese Punkte ins Rathaus zu tragen, diese Anliegen der Bevölkerung und auch umzusetzen, damit wir halt einen echten Aufbruch schaffen, der diese Stadtgesellschaft auch mitnimmt, der gemeinsam mit der Stadtgesellschaft eben Politik in Zukunft gestaltet.
Was wäre auf jeden Fall auf Ihrem Schreibtisch im Rathaus?
Ich vermute mal Schreibzeug auf jeden Fall, um Notizen zu machen und ein Telefon, weil ich glaube, wir werden viel auch ins Gespräch kommen müssen und viele Telefonate führen müssen.
Herr Scholz, was würden Sie platzieren?
Bevor ich darauf eingehe, was ich platziere, möchte ich erstmal sagen, ich glaube, ich war mittlerweile in fast jeder Straße in Hannover, auch im Häuserwahlkampf, habe unglaublich viele Kilometer zurückgelegt, an unglaublich vielen Haustüren geklingelt.
Mit dem T1 übrigens, ne?
Ja, aber
Ampel getroffen.
Also für einen Häuserwahlkampf eignet der sich nun wahrlich nicht.
Schwierig.
Sondern ja. den müssen wir dann schon zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad. Aber ich habe unglaublich viele Gespräche geführt mit unglaublich vielen Institutionen und Menschen. Das war eine extrem intensive Zeit und auf meinen Schreibtisch, um die Frage zu beantworten.
Ja, ich bin schon gespannt.
Ja, da kommt das Bild meiner Frau. Das ist für mich keine Frage.
Meine Herren, zum Schluss noch ein kleines Entweder-Oder, bevor es dann zur allerletzten Frage kommt, die auch gute Tradition hat. ein Entweder-Oder. Ich habe mir mal so 5 Dinge ausgesucht. Wir fangen ganz sanft an. Strandurlaub oder Skiurlaub? Herr Scholz, kurze Begründung.
Strandurlaub, weil ich kann kein Skifahren.
Herr Unner?
Strandurlaub, ich mag es auch, wenn es wärmer ist.
Dann machen wir weiter. Spannende Geschichte. Herr Unay, Merz oder Merkel?
Merkel.
Warum?
Ist mir sympathischer, vor allem die politische Linie ist mir viel, viel näher.
Herr Scholz?
Ja, Merkel.
Habeck oder, nee, so einfach machen wir es Ihnen nicht. Habeck oder Baerbock?
Habeck.
Warum?
Ich finde, dass er einfach die Dinge auf sehr sympathische Art und Weise auch adressiert.
Dann kommen wir definitiv zu Hannover, 96 oder die Recken. Herr Scholz, Sie machen den Anfang.
Ja, aus langer Tradition hier. Wir haben ja 96 seit vielen, vielen Jahren unterstützt. Ich war auch hier, hoffe ich, ist es 96.
Da muss ich noch reingrätschen. Indians oder Scorpions?
Das war jetzt schwierig. Aber
wir haben viele Eishockey-Fans.
Ja, das sind natürlich, aber eher die Indians.
Herr Unay, 96 oder die Recken?
Ja, 96 braucht, glaube ich, zurzeit mehr Unterstützung, deshalb eher 96 gerade.
Und Indians oder Scorpions?
Oh, schwierig. Ja, ich sag mal die Scorpions in dem Fall.
Dann kommen wir zu wahrscheinlich dann irgendwann mal wieder auch vorhandener Freizeit. Kronsberg oder Einriede, Herr Unay?
Auch beide sehr, sehr schön. Kronsberg, gerade wenn das Drachenfest ist, super. Richtig, toll. Ja. Mit Familie Einriede kann man auch mal alleine schön mal laufen. Also ich sag mal beides.
Was sagen Sie, Herr Scholz?
Ja, diese Frage, die lässt nur beides zu. Also uns da in irgendeine Ecke zu drängen, das ist nicht okay.
Letzte Frage für diesen Themenschwerpunkt, Maschsee oder Herrenhausen? Herr Scholz, Sie fangen nochmal an.
Nee, also die Frage beantworte ich wieder nicht als Ja- und Nein-Frage, weil das ist beides typisch Hannover, beides super schön und keine Präferenz.
Hannover ist ja bekannt für die kurzen Wege. Ich glaube, an einem Tag schafft man auch beide Orte, also von daher auch da beides.
Dann hake ich aber nochmal nach, wo ist denn Ihr Lieblingsort in Hannover? Gibt's den?
Ja, am liebsten mit meiner Familie, ganz egal wo.
Herr Scholz?
Also es gibt einen Ort, der mich gefesselt hat, obwohl er eigentlich gar nicht so, den finde ich schon so aus. Das ist der Lindner Marktplatz, der begeistert mich irgendwie.
Dann schließen wir diese sehr kurzweilige Runde, wie ich finde, mit der ultimativ letzten Frage. Wo sind wir denn im Auto, was Radio 21 angeht? Also Top 3 muss mindestens sein. Auf welchem Knopf findet man Radio 21 bei Ihnen im Radio?
Also ich glaube ganz, ganz vorn, wobei ich gestehen muss, ich variiere immer zwischen Radio 21
Ehrlich und, ist gut.
Ja, und klassischer Musik. Also je nach Stimmungslage brauche ich ab und zu auch klassische Musik.
Herr Unner, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie können sich auch noch verbessern. Also.
Ja, ich habe leider kein Auto und kein Autoradio, aber wenn ich Radio höre, dann sehr gerne auch Rock. Also von daher ist Radio 21 eine gute Adresse auch für mich.
Meine Herren, ich sage danke, wünsche auf der Zielgeraden alles Gute. Ich möchte nochmal die Botschaft loswerden an alle da draußen, bitte wählen zu gehen am Sonntag, denn das ist uns allen, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es wird sicherlich ein spannender Wahlabend werden, der natürlich auch bei uns im Programm stattfinden wird. Ich wünsche, wie gesagt, alles Gute, toi, toi, toi für die Zukunft und dass sich Ihre Ziele, Wünsche erfüllen in kurzer oder mittelfristiger Zukunft. Herzlichen Dank.
Vielen Dankeschön.
Dankeschön.
Dankeschön. Dank. Dankeschön. Dank.